Servus Leute, High Frequency ist zurück nach einer rund vierwöchigen Abstinenz. Es ging leider nicht anders, ich bin gerade nicht hier im Lande, ich weile derzeit in Nürnberg. Deswegen die fünfte Folge mit etwas zeitlicher Verzögerung. Ja Leo, wir sitzen gerade hier in deinem Zimmer,
ja,
neben uns läuft Köln-Bayern und dort steht es nach 12 Minuten 3-0. Ich weiß nicht, wenn das so weitergeht, könnten wir vielleicht heute mal ein zweistelliges Ergebnis sehen, aber...
Ja gut, da müsste einiges dafür passieren.
Nein, aber schon krass, 12 Minuten 3-0,
extrem ja,
krass.
Machen sie gut.
Ja, es hat sich in den vier Wochen einiges getan.
Das stimmt.
Der Hype von Haaland ist weiterhin ungebrochen, aber vielleicht das Thema, was derzeit die Medien beherrscht, wie vielleicht kein anderes, ist eindeutig der Rücktritt von Jürgen Klinsmann.
Ja.
Ja, ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel dazu sagen.
Ja.
Der ist zurückgetreten von seinem Amt als Cheftrainer am Dienstag.
Ja, und wurde auch gleichzeitig von seinen Aufgaben dann als Aufsichtsratmitglied befreit. Also er ist auch nicht länger Teil des Aufsichtsrates, was ja mal die ursprüngliche Idee war. Das war ja mal der Ursprungsgedanke, den der Investor Lars Windhorst hatte.
Genau.
Den er einzubinden, das macht er nun auch nicht mehr. Ein ja, unrühmlicher Abgang. Jetzt, wie siehst du es? Hast du eine klare Meinung, glaube ich, zu, oder?
Ja, also für mich ist es wirklich beschämend und peinlich. Vor allem diese Vorgehensweise. Also er hat praktisch Manager und Geschäftsführer Michael Breetz völlig vor den Kopf gestoßen mit seinem Facebook-Post am Dienstagmorgen. Breetz wusste ja nichts. Ich glaube auch, die Mannschaft, ich bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich alle Spieler wussten, aber das war halt wirklich eine absolute Schnellschussreaktion und in einer Weise, wie es, also das ist für mich nicht, sowas ist ein absolutes No-Go im Profifußball.
Ne, in meinen Augen ist größter, also kann man ja, größter Hampelmann in meinen Augen, tut mir leid für die Formulierung, aber ich habe von Jürgen Klinsmann noch nie so viel gehalten. Man muss da auch mal ehrlich sagen, ich glaube, der hat in Deutschland ein relativ hohes Standing immer gehabt aufgrund des Sommermärchens, was 2006 passiert ist, wo er sicherlich als Trainer eine gute Arbeit geleistet hat, als Motivator vielleicht sogar noch
als
mehr.
Als Motivator, ja.
Aber ja, das ist eine Lachnummer, was er da gemacht hat und wahnsinnig unrühmlich und ich denke, die Hertha hat da gut reagiert und eine Zusammenarbeit auch im Aufsichtsrat. Wäre jetzt in meinen Augen da auch irgendwie komisch, vor allem auch wie er sich artikuliert.
Genau, jetzt da haben wir gestern Abend drüber gesprochen. Was hat er genau gesagt?
Ja, er kennt es aus England.
Er kennt es aus England.
Er hat noch nie in England trainiert, also auch irgendwie Spöke ist, was er da erzählt. Und da muss man auch ehrlich sagen, also das kann man nicht nachvollziehen. Ja, und wie gesagt, also ich finde in der Personalie, das, was ich halt schwierig finde, ist, man darf da eines immer nicht vergessen, Michael Preetz, der da in Berlin Geschäftsführer ist, irgendwie dann auch so ein bisschen das Zepter da von allem in der Hand hat, der ist ja die omnipräsente Person. Aber auch der müsste vielleicht auch mal ein bisschen so zurückrücken. Mit Jürgen Klinsmann hat es jetzt nicht funktioniert. Aber auch der Michael Preetz glaubt, er weiß überhaupt, wie die Welt zu funktionieren hat. Und ich sehe da auch so ein bisschen ihn in der Schuld. Jetzt in dem Fall wurde er vor den Kopf gestoßen, aber die Hertha rühmt sich ja seit Jahren nicht mehr unbedingt damit, dass sie immer die besten Entscheidungen treffen und vor allem dabei noch gut aussehen. Und da Herr Preetz schon zwei Abstiege mit gemacht hat, ist es vielleicht auch mal an der Zeit, mal über seine Position oder um seinen Handlungsspielraum nachzudenken.
Vor allem, also in den letzten Jahren war es gar nicht mehr so massiv, aber in den Jahren zuvor war ja Preetz wirklich im Kreuzfeuer der Kritik in der Hauptstadt.
Ja.
Dass er überhaupt noch den Posten hat, ist eigentlich in der heutigen Zeit im Profifußball vielleicht sogar eine Seltenheit oder...
Ja.
Weil, ich meine, er hat zwar, er nicht alleine natürlich zu verantworten, aber es waren im Prinzip seine Entscheidungen, die die Hertha...
Da waren ja auch vogelwilde Transfers dabei.
Ja, also ist...
Ja, ist also, wie du sagst...
Aber du hast schon recht, also Michael Breetz muss ich sicherlich auch mal hinterfragen, wie die ganze Strategie weitergehen soll, weil natürlich die Hertha... der Plan war, nach den zwei Abstiegen sich natürlich erstmal wieder in der Bundesliga zu stabilisieren. Und das haben sie unter Paul Dardai eigentlich auch wirklich gut.
Ja.
Ist ihnen gut gelungen.
Ja, absolut.
Aber sie reden ja eigentlich seit Jahren davon, es soll nach oben gehen. Aber die Leistung auf dem Platz ist halt nicht,
nicht reicht, ausreichend.
Ist nicht ausreichend. Also es gibt wirklich ab und zu oder Phasen, auch letzte Saison, die hatten ja einen überragenden Saisonstart, aber meistens ist dann irgendwie in der Rückrunde immer ein bisschen Schicht im Schacht und
ja, irgendwie mir fehlt's Konzept. Also jetzt hatte man mit Paul Dardai hatte man eine Idee, das hat gut funktioniert, da hat die Hertha in die Europa League geführt, aber man hat dann glaube ich auch zum Ende hin gemerkt, okay, da ist jetzt irgendwo, stößt man da an eine Entwicklungsdecke. Da geht es jetzt so erstmal nicht weiter in der Spielidee. Und ich denke, da war schon auch richtig, dass man dann vor der Saison gesagt hat, wir brauchen ein neues Gesicht. Man hat es mit Ante Čović versucht. Das hat leider nicht funktioniert. Aber dann kommt ein Klinsmann und jetzt hat er wieder irgendwie, was hat er ausgesehen, 70 Millionen auf dem Blatt Papier. Alles mal erstmal interessante Spieler, vor allem der Toussaint. Ich glaube, das ist ein richtig guter Mann. Ja, wenn der einschlägt.
Also.
Ja, aber der Piontek bei aller Liebe. Also der hat in Milan im ersten Jahr überzeugt, aber im zweiten Jahr schon nicht mehr und deswegen haben sie ihn gerne abgegeben. Askasibar muss man sehen, der hat beim VfB eine gute Rolle gespielt, aber ob der das Zeug hat, auf lange Sicht da jetzt wirklich auch so den Guy zu geben, den die Hertha da eigentlich haben will, finde ich schwierig. Und mir fehlt das Konzept. Also in meiner Meinung sollte die Hertha viel mehr da auf
Das Konzept setzen. Ist ja prinzipiell in der Theorie auf jeden Fall vorhanden.
Ja, aber was für ein Konzept.
Ja, nee. Theorie ist es schön und gut, wenn du davon sprichst, in drei bis, also in dieses Jahr den Klassenerhalt zu erreichen, nächstes Jahr die Europa League, dann die Champions League und in 5 bis 7 Jahren spielst du im besten Fall um die deutsche Meisterschaft mit. Aber sowas, Erfolg ist nicht komplett planbar.
Erstens das und zweitens fehlt mir, also was ich spreche, ist das spielerische Konzept. Du brauchst halt da irgendwie ein Konzept durchweg, wo du sagst, okay, wir wollen mit jungen Spielern jetzt dahin gehen, wir wollen die dahin gehen formen. Gut, mit Toussaint, Askasibar hat man das jetzt schon gemacht, da sind jetzt schon zwei Spieler, die auf jeden Fall noch Potenzial haben. Aber der Piontek, wie man ihn da nennen will, also das ist jetzt, also in meinen Augen, weiß nicht, verfallen, hat man dann Davy Selke abgegeben. Der in meinen Augen keinen schlechten Job gemacht hat, ein deutscher U-Nationalspieler beziehungsweise Nationalspieler. Also, ja, schwierig. Was denkst du, wie geht's weiter? Jetzt ist ja gerade aktuell Alexander Nuri da an der Seitenlinie. Gestern haben sie gewonnen, Paderborn. War auch kein rühmlicher Auftritt.
Ja, also, das ist sehr schwer zu sagen, aber ich glaube persönlich, das Spielermaterial ist natürlich, also, mit diesem Spielermaterial kannst du eigentlich nicht absteigen. Dafür ist dann die Hertha doch zu gut, aber
ja.
Es fehlt einfach auch ein schlüssiger, wie du gerade gesagt hast, mit dem Konzept. Also defensiv ist es alles sehr schön anzusehen, nicht schön anzusehen, aber effektiv, wie früher in den besten italienischen Zeiten, der Catenaccio.
Ja.
Aber wenn es dann halt nach vorne geht, dann hast du auch unter Klinsmann gesehen, das ist total ideenlos und
deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum man den Duda draußen lässt, weißt du? Ja, Duda hat letztes Jahr eine überragende Saison gespielt und hat einen richtig guten Zehner abgegeben und in diesem Jahr Abstellgleis.
Weil prinzipiell hast du ja die Spieler dazu. Du hast einen Dil Rosun, der ist ein Riesentalent. Dann hast du den Luke Bacchio. Ja. Du hattest den Selke, der war vielleicht vor dem Tor unglücklich. Aber er bringt halt einfach diese Geschwindigkeit, Robustheit mit. Den Plan hat man jetzt ja auch wieder verworfen. Der ist jetzt zu Bremen zurück. Ein Ibisevic, der hatte seine besten Zeiten noch. Das ist ein guter Einwechselspieler, den kannst du immer reinwerfen. Aber
ja, das ist jetzt nichts, das ist ein Aushängeschild.
Aber mir fehlt ein bisschen die Identität bei Hertha. Und das war ja auch am Ende so ein bisschen der Grund, warum man sich im Sommer entschieden hat mit dem, ich will es nicht als Trennung, oder im Prinzip war es ja schon in gewisser Weise eine Trennung von Dardai.
Ja.
Man hat ja auch über die letzten Jahre gemerkt, da findet keine Weiterentwicklung statt und das Projekt Čović ist gescheitert und das musst du halt auch mal die Frage stellen, was willst du denn überhaupt? Weil scheinbar mit der Mannschaft und dem bisherigen Spielstil, das passt irgendwie nicht so richtig.
Ja, deswegen Niko Kovac wurde diskutiert. Hat jetzt wohl erstmal Nein gesagt, aber würde der in die Hauptstadt passen? Also ich würde schon dem eigentlich zustimmen, ehemaliger
Hertaner. Also ich könnte mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass das ab Sommer so kommen wird. Er ist natürlich extrem mit der Hertha verbunden, hat dort ist ein Berliner Junge.
Ja, und der hat lange da gespielt. Genau. Also der könnte vielleicht passen, ja. Und der würde dann auch wieder mehr zu der Art Fußball passen. Niko Kovac, das hat ja bei den Bayern, glaube ich, nicht so ganz funktioniert, aber schon zu Frankfurter Zeiten hat er eben gezeigt, dass er vor allem ein Trainer ist, der übers Kämpferische kommt, der über den Kampfgeist kommt, der über die Leidenschaft kommt. Und in der Hertha hat er auf jeden Fall so schon die ein oder anderen Spieler dazu, die dazu passen würden.
Vor allem hat er schon in Frankfurt, Entschuldigung, in Frankfurt ein bisschen bewiesen. Er hat sie im Abstiegs... Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich muss eine kleine Hustpause einlegen. Bin ein bisschen verschnupft und erkältet. Ja, Niko Kovac hat ja bei den Frankfurtern im Prinzip bewiesen, dass er eine Mannschaft entwickeln kann. Er hat damals die Eintracht in ganz großer Not übernommen, hat sie dann durch die Relegation geführt, erfolgreich. Und hat dort in den folgenden 2 Jahren oder 2,5 Jahren wirklich was aufgebaut. Und
absolut, ja, er ist sofort in die Europa League aufgestiegen. Also das wäre vielleicht ein Kandidat.
Ich glaube, es ist im Moment wirklich die realistische Option, weil ich glaube nicht, dass sie mit Alexander Nuri weitermachen.
Ja, lass uns zum nächsten Thema springen. Wir gucken nebenbei die Bayern, die führen 3-0 in Köln. Meisterkampf für dich schon entschieden, klare Sache. Ich meine, aktuell ist super spannend. Die Bayern werden wohl dann demnach heute wieder an die Tabellenspitze zurückkehren, da die Leipziger ja gestern Abend gewonnen haben und vorgelegt haben. Ist für dich das ein offenes Meisterrennen auf Dortmund, Gladbach noch dabei oder wie siehst du es?
Nein. Also es ist, wird dieses Jahr vermutlich so spannend wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr.
Ja.
Weil du hast nicht nur die Bayern und Dortmund, sondern du hast auch noch mit Leipzig, Gladbach und du darfst Leverkusen auch nicht abschreiben. Die sind bloß 4 Punkte hinten
dran. Ja, aber die sind so inkonstant.
Ja, aber prinzipiell, allein dass die nach 23 Spieltagen oder 22, ich weiß gerade gar nicht genau, nur 4 Punkte vom Tabellenführer weg sind oder 5.
Ja.
Das gab es in den letzten Jahren selten. Ich denke, dass sich die Bayern am Ende durchsetzen werden, weil man sieht ja die Entwicklung in den letzten Wochen.
Konstanteste Mannschaft, ja.
Auch vor allem defensiv. Also das ist das wieder fast wie zu besten Bayern-Zeiten im Moment. Die Mannschaft ist eingespielt. Thomas Müller ist gerade in überragender Form. Heute auch schon wieder mit 2 Vorlagen. Vorne hast du einen Lewandowski. Und vielleicht die Entdeckung der Saison Alphonso Davies auf der Linksverteidigerposition. Und ja, die Frage ist vielleicht, wie sieht das Innenleben aus im Team? Könnte das vielleicht noch einen Strich durch die Rechnung machen, weil du hast einen Lucas Hernandez, der kommt gerade nicht zum Zug, weil es einfach gerade hinten wirklich super läuft, ne? Und auch noch ein Tolisso. Deswegen, Flick muss da auf jeden Fall gut moderieren. Er hat schon bewiesen, dass es kann. Oder auch ein Coutinho.
Ja.
Und ich glaube, dass das davon extrem viel abhängen kann, ob die Bayern weiterhin erfolgreich spielen werden und können. Und ja, was denkst du darüber?
Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, die Bayern haben am Ende den besten Kader auf dem Blatt sowieso. Und ich denke dann auch einfach die beste oder die meiste Erfahrung im Kader. Ich denke, Leipzig ist mehr als ein Contender mittlerweile. Ja, für alle nicht englischsprachigen, also für mehr als einen einfache Außenseiter, sondern die haben auf jeden Fall echt Chancen, das Ding zu holen. Aber man ist, glaube ich, noch ein bisschen vielleicht grün hinter den Ohren. Da müsste vielleicht noch ein bisschen mehr kommen. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird es noch spannender, aber es ist ein guter Vorgeschmack und es belebt die Liga. Wollen wir bei den Bayern bleiben? Jetzt hat City gestern eine Champions-League-Sperre verhängt bekommen für 2 Jahre. Jetzt gehen sogar noch Gerüchte rum, in der Premier League könnte es auch noch zu Punkteabzügen kommen oder im schlimmsten Fall sogar zu einem Abstieg in der zweiten Liga. Also da schwirrt gerade einiges so ein bisschen rum. Und damit ist natürlich auch die Personalie vom Trainer Pep Guardiola, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, einmal mehr im Gespräch, in der Diskussion. Ehemaliger Bayern-Trainer, kann die Münchner gut leiden, kann München als Stadt gut leiden. Ist vielleicht auch Hansi Flick, der erstmal nur bis zum Sommer aktuell angestellt ist, dann wieder oder seine Zeit wieder vorbei und könnte Guardiola zurück nach München kehren?
Man muss natürlich abwägen, inwiefern diese Entscheidung von der UEFA, also welche Endgültigkeit diese Entscheidung schon besitzt. Hat, ja. Ich persönlich glaube nicht, dass City wirklich von der Champions League ausgeschlossen wird. Glaube ich persönlich nicht. Also.
Nicht mal eine Saison, ich meine, gut, zwei Saisons ist echt mal ein Brett, so plus 30 Millionen, das würde nicht
Ja,
wehtun.
das ist ja
Das ist
zweitrangig.
Peanuts.
Ich glaube nicht, nee, ich glaube wirklich nicht, dass die UEFA,
Aber es wäre schon schwach.
es wäre extrem schwach. Das,
Also es wäre
und
schon ein Zeichen auch an die Fußballwelt, dass man da
ja, vor
wirklich
allem,
ohne Rückgrat.
dass man das nicht nur an den, also an den kleineren Vereinen macht oder diese Regel anwendet,
Ja.
sondern mal vielleicht bei dem bekanntesten Beispiel, das ist ja schon seit Jahren, also schwirren ja die Gerüchte rum, dass eventuell ein Champions League-Ausschluss droht und so weiter. Und es gab ja auch schon Sanktionen in Anführungszeichen. Da durften halt dann die war die Kaderliste wurde um drei Spieler verkürzt. Aber
Ja, aber das sind
da
halt
kannst du ja
alles
nicht von
so.
Sanktionen sprechen.
Ja.
Falls es wirklich dazu kommen, die Frage war eine andere zu Guardiola, falls wirklich der Ausschluss endgültig ist und
Ja.
nicht mehr revidiert wird, könnte ich es mir sehr gut vorstellen, dass Guardiola eventuell nach München zurückkehrt. Er sagt ja in sämtlichen Pressekonferenzen, spricht ja immer liebend gern über die Bayern und betont, wie toll die Zeit da war. Und ich habe vorher zu dir gesagt, ich könnte es mir auch vorstellen, dass er nach Barcelona zurückkehrt. Aber du hast mich da ein bisschen mit deiner Argumentation überzeugt. Er hat sich nie so richtig
Er hat ja
zu
nie so
Barcelona bekannt,
bekannt, ja.
sozusagen. Und die Frage ist, es ist eigentlich schon eher unrealistisch, sage ich mal, dass Guardiola wirklich zurückkehren könnte. Aber die Option besteht natürlich. Ich bin auch mal gespannt, was in den nächsten Wochen so in den Medien passiert, wenn die Entscheidung endgültig wird von der UEFA,
Ja.
was sich da für Gerüchte wieder auftun.
Absolut. Absolut.
Glaubst du wirklich, dass Guardiola vielleicht ab Sommer oder sei es auch erst ab 2021 wirklich wieder zurückkehren würde, könnte an die Säbener Straße?
Ob er jetzt an die Siebener Straße kommt, ich glaube, als Fan hat man da natürlich auch eine gewisse andere Sicht und sagt natürlich, wir würden uns das alle wünschen, weil ich glaube, Guardiola, da brauchen wir nicht drüber reden, ist einer der besten Trainer der Welt. Der macht sämtliche Vereine und Ligen besser durch seinen Spielstil, durch seine Vorstellung vom Fußball. Da hat er einfach die Qualität und die tut jeder Mannschaft der Welt gut. Er hat in 3 Jahren in München aber auch etwas geschafft oder etwas nicht geschafft, was er schaffen sollte, und zwar den Champions League-Titel zu holen. Ich denke, das würde ihn sicherlich nochmal reizen. Aber auch seine Mission in Manchester war es, nochmal den Champions League-Titel zu holen. Und auch die scheint jetzt mal wieder in Gefahr zu sein. Die aktuelle Saison so läuft noch, aber auch da sind sie ja nicht absoluter Favorit. Da gibt es andere Mannschaften wie Liverpool, wie Barca, die da sicherlich vielleicht noch einen höheren Anspruch drauf haben. Und wenn jetzt wirklich die Strafe endgültig sein sollte, wie du gesagt hast, 2 Jahre, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass er zurück in die Bundesliga geht. Oder wie gesagt, vielleicht wagt er auch nochmal den Schritt nach Italien. Es kann ja auch mal, stand ja auch mal im Raum, dass er zu Juventus Turin geht. Da muss man natürlich auch überlegen, wie sich da die Personalie Maurizio Sarri entwickelt. Aktuell ruft Juve nicht ganz die Leistung ab, die sie abliefern sollten. Und ja,
Oder wie
das
es
sind alles
eigentlich
so,
erwartet wurde.
ja, das ist eigentlich alles so, so ein Konstrukt, was so ineinander ein bisschen verheddert ist, ne? Und da müssen wir mal drauf gucken.
Lass uns mal weg von Guardiola gehen und hin zur Mannschaft bei City und vielleicht über mögliche Auswirkungen sprechen von der Strafe. Also wenn das wirklich bestätigt werden sollte, dass 2 Jahre Ausschluss geben, also dass es 2 Jahre Ausschluss gibt. Was bedeutet das dann für den Kader? Also kannst du dir vorstellen, dass dann De Bruyne, Agüero oder dass die alle bleiben? Also
Ja, also
bezweifle.
Aguero könnte ich mir schon mal vorstellen, dass er bleibt. Über 30 der Mann, ist ja einer der Rekordspieler bei City, hat sich da im Verein wirklich verdient gemacht. Und der Premier League-Titel, der ist in England viel wert, also den könnte man ja immer noch holen. Der Anreiz, den zu holen, der wäre ja immer noch da. Aber einen Sané zum Beispiel, der schon im letzten Sommer wohl zu den Bayern wechseln wollten, das hat dann nicht geklappt aufgrund dieser Kreuzbandverletzung, der ist dann auf jeden Fall weg. Ob es die Bayern dann als Abnehmer sind oder jemand anderes. Noch ein De Bruyne muss auf die Uhr schauen, ja. Er hat noch ein paar Jahre sicherlich im Köcher, ein paar gute Jahre. Aber wenn jetzt 2 Jahre davon nochmal gestrichen werden sollten, dann müsste der sich auch auf jeden Fall nochmal überlegen, wenn er den Champions League-Titel holen will, ob er bei Manchester City bleibt. Und ich denke, neben De Bruyne sind da eben noch auch ein, zwei andere im
Bernardo
Visier.
Silva,
Bernardo Silva zum Beispiel,
Sterling.
Sterling. Also ich glaube, Bei City müsste sich keiner um die jungen Spieler Gedanken machen, wie ein Phil Foden oder ein Zinchenko. Die werden sicherlich da bleiben, weil, und wie gesagt,
die werden sicherlich profitieren davon.
Die werden auch profitieren und dann auch die alten Spieler, so ein Fabinho oder ein Kun Agüero, die bleiben da.
Fabinho, du meinst Fernandinho.
Fernandinho, ja. Pardon, Fernandinho, die bleiben da. Aber so, sagen wir mal, so die Jungs, die so 24, 25, 26 sind und die einen Titel holen wollen, die müssen wahrscheinlich dann schon weiterziehen.
Weil, also in den Sphären, da geht es ja nicht nur noch um Geld. Also ja, die Spieler...
Klar, da geht es um sportlichen Erfolg, das Geld verdienen sie überall.
Jeder, also Weltklasse-Spieler oder mit dem Format von der internationalen Spitzenklasse, der möchte in der Champions League spielen. Das ist das Größte und das hört man ja auch immer wieder in Interviews. Der Fokus wird eigentlich mittlerweile fast nur noch auf die Champions League gelegt. Vielleicht in der Premier League nicht ganz so, weil es dort eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass man jedes Jahr Meister wird. Aber
auf jeden Fall, wird auf jeden Fall interessant.
Das wird definitiv interessant werden und die Bayern könnten, glaube ich, als großer Gewinner von der Champions League-Sperre.
Mitunter,
genau.
Ja. Lass uns über den Teich springen. Einmal ganz kurz, gestern Abend haben wir ein bisschen schon drüber geredet. Basketball das Thema. Ich würde ganz gerne wissen, Houston spielt jetzt Small Ball. Das heißt, zur für alle
Erklärung, es gibt keinen klassischen Center bzw. keinen klassischen Power Forward mehr.
Ja, also nicht diesen Big Guy. Also die sind natürlich irgendwie alle noch groß, die Jungs, die da spielen. Aber du hast jetzt eben keinen 2,50 Meter großen Hühner da vorne drin, der irgendwie 18 Meter lange Arme hat und da alles reinstopft, was unter dem Korb runterfällt. Also den haben sie nicht mehr. Capella haben sie weggetradet. Der ging zu den Hawks und jetzt spielen sie eine neue Art von Basketball. Was glaubst du, wie kommt der an?
Ja, also in Deutschland hat ja unter anderem bei Alba Berlin Coach Aito Garcia, der sitzt ja auch häufiger auf Small Ball. Ich glaube aber, dass das ist schon sehr problematisch. Also in der Regular Season, da hast du natürlich, spielst du gegen Mannschaften,
ja, da hast du ja auch keine Defense, ne?
Ja, das ist also nicht diese offensive
Basketball.
Defense. Aber du kannst ja ganz einfach, ist eigentlich nicht schwer, das kann sich jeder im Prinzip vorstellen, wenn du einen PJ Tucker auf der 5 spielen hast, also auf der Center-Position. Ich weiß nicht genau, wie groß er ist. Ich meine um die 2,04 Meter. Und ja, wenn du dann zum Beispiel, sag ich mal,
gegen den Joel Embiid spielst.
Genau, oder Nikola Jokic. Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Also jeder kann sich vorstellen, wenn er im Basketballunterricht mal gegen einen Größeren gespielt hat, da hat er nicht oft den Ball am offensiven Brett für sich entscheiden können, weil Größe ist der entscheidende Parameter. Und
und wenn es doof läuft, dann spielen sie gegen die Clippers in den Playoffs in der ersten Runde.
Genau, und da hast du Zubac und der ist ja auch nicht so klein. Ich glaube, an die 2,13.
Und vor allen Dingen, die Clippers können Defense spielen. Mit Kawhi Leonard hast du vielleicht einen der besten Defense-Spieler der ganzen Liga im Team.
Ja, definitiv.
Und wenn du dann keinen hast, der vorne praktisch als Center auch die Offensive-Rebounds holt und auch hinten für ordentliche Rebounds und Block-Sorgs, dann kann es ganz schön schwer werden.
Ich bin mal gespannt, vielleicht holen sie sich noch irgendwie einen erfahrenen Veteran aus der Free Agent, als Free Agent, der momentan Free Agent ist.
Ja.
Aber bestes Beispiel, die Warriors haben das in den letzten 3 Jahren eigentlich komplett erfolgreich praktiziert.
Ja.
Mit der Line-Up auf Megadeth, mit Curry, Thompson, Durant, Green und Iguodala. Das sind natürlich auch Basketballer. Du hast zwar einen Westbrook und Harden.
Ja, aber du hast 5 All-Stars praktisch im Team.
Ja, und es sind nicht nur irgendwelche All-Stars, es sind sozusagen die All-Stars.
Sind auch noch gute All-Stars.
Der jetzigen Generation. Und ich glaube, dass das extrem schwer werden könnte, wenn du in die Playoffs kommst. Oder die werden sicherlich in die Playoffs kommen, die Rockets. Und spätestens da wirst du auf jeden Fall Probleme kriegen.
Wir haben schon angesprochen, wer dann der Gegner aktuell wären, dann wahrscheinlich die Clippers. Was glaubst du denn, wer holt es denn am Ende? Also im Westen haben wir sowieso eine ganz spannende Konstellation, wie ich finde. Also da spielst du ja dann Clippers und die Lakers, vielleicht die beiden besten Mannschaften aktuell so im Westen.
Im Westen.
Genau. Im Westen, ja. Und die werden es wohl dann unter sich ausmachen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall, denke ich, ein sehr, sehr spannendes Conference-Final haben. Aber im Osten hast du halt mit den Bucks vielleicht das beste Team der Liga aktuell. Oder beziehungsweise, wenn man auf die Tabelle der Regular Season guckt, dann sind sie das beste Team der Liga. Und Giannis ist vielleicht schon bereit für einen Titel und auch der Brook und Paul Lopez um sich herum, also gute Spieler.
Also
was glaubst du denn, wer macht's?
Dieses Jahr ist es eigentlich fällig, also dass die Bucks machen. Ja. Sie waren jetzt letztes Jahr extrem nah dran.
Ja.
Ich persönlich glaube, auch wenn die Clippers bisher vielleicht nicht so überzeugt haben, wie man gedacht hat, ich glaube, dass die Clippers im Westen auf jeden Fall machen werden,
okay,
weil sie einfach diese deutlich größere Tiefe haben.
Aber LeBron ist ein Playoff-Monster, das dürfen wir schon nicht vergessen. Also,
ja, natürlich, aber...
Was der King abreißen kann und jetzt mit AD an seiner Seite, dann,
aber
also das ist schon ein Typ, der kann mehr als andere.
Ja, definitiv. Also der wächst ja auch in den Playoffs
regelmäßig
über, oder auch immer in den Finals mit Cleveland damals. Da hat er
die 35,
carried. 35 Punkte aufgelegt.
Ja.
Und
das war ja niemals ein Contender-Team. Ohne LeBron war das ein mittelmäßiges Team. Und der hat die in die Playoffs souverän geführt und hat in die Finals...
Mich wirkt es immer noch so ein bisschen, als würden die Clippers so ein bisschen mit angezogener Handbremse spielen. Und die praktizieren auch dieses momentan groß in den Medien kursierende Thema um das Load Management.
Mhm.
Also sprich, du hast ja als NBA-Team 82 Spiele.
Ja.
Und um da einfach gegen bestimmte Risiken vorzubeugen, Muskelverletzungen, da nimmst du einfach deine besten Spieler, die halt jedes Mal, wenn sie spielen, an die 35 Minuten auf der Platte stehen, nimmst du halt gezielt mal für 2-3 Spiele raus und es wird halt mit Kawhi extrem oft praktiziert.
Kawhi und Paul George hatten, glaube ich, vielleicht maximal 3-4 Spiele zusammen auf der Platte.
Ja, genau. Und deswegen meine ich ja mit angezogener Handbremse, die können sich's erlauben jetzt in der Regular Season.
Klar.
Und wenn die wenn dann die Playoffs anstehen, dann wird dieses Load Management nicht mehr praktiziert werden. Und dann stehen Leonard und PG gemeinsam auf der Platte und die zwei ist vielleicht mit das beste Verteidiger-Duo in der ganzen
definitiv,
Liga.
Definitiv.
Und du hast, für mich sind es die zwei besten Bankspieler der Liga, also mit Dennis Schröder. Du hast Montrezl Harrell als Big Guy,
ja,
der verdammt effektiv ist und 18 Punkte im Schnitt auflegt und den besten sechsten Mann seit Jahren, Lou Williams.
Ja.
Shooter vor dem Herrn. Deswegen wird auf jeden Fall extrem
spannend. Ja, und Morris werden noch geholt. Also auch einen guten Mann.
Ja, das ist ja auch
Marcus nicht Morris, man hat Golden State auch gezeigt, dass er Titel gewinnen kann. Ja, wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich freue mich sehr darauf, auf die Playoffs.
Was glaubst du? Also ich sag die Clippers mal.
Ja, ich denke, wir haben dieses Jahr drei Teams und dann gibt es immer halt noch eine Überraschung. Die Raptors sind gar nicht so schlecht.
Das ist echt
erstaunlich. Du hast, ich sag ja, wenn Houston vielleicht auch mal, Westbrook ist ja wieder gerade wieder crazy unterwegs. Also,
oder ist auch die Überraschung.
Boston Celtics, Jason Tatum spielt ein sehr, sehr gutes Jahr. Und dann auch mit Kemba Walker. Also, gibt halt immer noch so einen klassischen Außenseiter. Ja, du hast immer schon noch so ein Team, was so reinrutschen kann und über sich hinauswachsen kann in den Playoffs. Ich würde es irgendwie auch so ein bisschen LA gönnen. Ich finde die Kombination AD und LeBron einfach echt, echt nice und irgendwie ist es ein sympathisches Team.
Ja, aber vor allem jetzt der ganzen Lakers-Franchise nach dem ganzen...
ja, genau, nach der ganzen Kobe-Geschichte.
Mit Kobe.
Aber ich glaube, wir müssen am Ende schon einsehen, dass die Bucks und die Clippers das untereinander sich ausmachen. Und dann bin ich gespannt, was Giannis dann gegen Paul George und dann auch gegen Kawhi Leonard auf die Platte zaubert.
Auf jeden Fall. Jetzt dann kommen wir noch zur allseits bekannten Kategorie 5 Fragen von an. Dieses Mal ist Leo dran, also mit Fragen stellen.
Genau.
Ich werde sie immer seriös und ehrlich beantworten.
Ich hoffe.
Ja.
Alles klar. Wir gehen gleich rein. Ganz schwierige erste Frage. Welchen Sommertransfer wünschst du dir? Welcher Deal würdest du sagen, den fände ich einfach klasse? Das ist so... Was?
Fußball, oder?
Ja, schon Fußball, ja.
Also ich würde mich als Bayern-Fan natürlich unglaublich freuen, wenn Sané sich dem Münchner anschließen würde.
Aber es kann natürlich auch so ein Riesending sein, irgendwie Messi zu Juve.
Ach so, ja, okay, aber das ist ja schon einigermaßen unrealistisch.
Ja.
Wo mir viele vielleicht den Vogel zeigen werden, aber Luka Jovic zurück zu Frankfurt. Also, ich weiß nicht, ich war letztes Jahr stolzer Kickbase-Besitzer von dem Jungen. Und der hat mir einfach so extrem viel Freude bereitet. Und mich würde es extrem freuen, wenn er wieder in die Bundesliga zurückkommt.
Auf jeden
Also,
Fall, auf jeden
vielleicht ein
Fall.
bisschen
Nachvollziehbar, die Entscheidung.
komische Antwort auf so eine spektakuläre Frage, aber Sané und Jovic, das wird mich extrem freuen.
Ja, wir bleiben in der Bundesliga. Du hast Jovic eben angesprochen. Der hat letztes Jahr ein Stück weit überrascht. Was glaubst du denn? Gut, Erling Brot-Haaland, unser Freund Erik,
Erik.
er hat ja schon ein bisschen überrascht. Aber wer glaubst du, wer überrascht jetzt noch so am Ende hin zum Saisonausklang? Wer könnte noch jetzt so in der Rückrunde für Überraschung sorgen? Team oder auch Spieler?
Also, ob es wirklich so eine richtige Überraschung ist, wenn er wirklich krass performen würde, ist Dani Olmo von Leipzig. Den haben sie
Super
aus
spannender
Zagreb
Spieler.
geholt, ja. Ist halt immer so die Frage, inwiefern überrascht ist, dass so
Ja.
eine heiß gehandelte Aktie dann einschlägt. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, Matheus Cunha
Bei der
bei der
Hertha.
Hertha, der hat gestern extrem stark gespielt
Das stimmt,
und
hat einen Siegtreffer gleich sogar erzielt.
Wurde, glaube ich, als Eigentor gewertet, aber
Okay.
spektakulär mit der Hacke.
Ja.
Ja, und sonst Giovanni Reyna vom BVB ist auch definitiv ein Kandidat.
Ja, mit seinen 17 Jahren
Ja.
macht er da auf jeden Fall einen guten Job. Aktuell bist du ja in Nürnberg oder möchtest du was sagen?
Also und teammäßig glaube ich, dass die Frankfurter noch gehörig überraschen könnten.
Okay.
Also am Freitag war es natürlich ein sehr diskreter Auftritt im Signal Iduna Park, aber davor eigentlich alles gewonnen, oder?
Ja, alles
Ja.
gewonnen.
Und ich würde denen sogar zutrauen, wirklich wieder in die Europa League zu kommen, tatsächlich.
Ja.
Sei es dann über die Quali als Siebter, aber
Könnte schon
ja.
passieren. Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 3. Aktuell bist du ja in Nürnberg, du bist ja beim Kicker.
Genau, mache ich ein Praktikum.
Machst ein Praktikum. Was ist denn deine lustigste Kicker-Geschichte bis jetzt? Hast du schon mal so, wo du so sagst, ah, das war jetzt schon irgendwo zum Grinsen? Gab es da irgendwas?
Ja, tatsächlich, ich habe das Spiel FC Nantes gegen Paris Saint-Germain getickert und dann hat Di Maria den Führungstreffer erzielt. Und ja, das ist ein bisschen komplizierter zu erzählen, auf jeden Fall Kernaussage der Geschichte. Ich habe ein Tor angelegt und wie vielleicht viele wissen, kann man jedes Spiel eine Alarmglocke einstellen. Sprich, wenn irgendwo ein Tor fällt, bekommt man eine Nachricht aufs
So eine
Handy.
Push-Up-Meldung.
Genau, eine Push-Up-Meldung. Torschütze 1-0
Genau.
zum Beispiel. Und auf jeden Fall war ich dann in der Hektik, habe schnell was aufgerufen, schnell ein Tor angelegt und
Ja, dann
dann gab
kam
es ein
es zu
kleines
mehreren Toren.
Missgeschick. Ich habe fälschlicherweise das Tor für FC Nantes angelegt und dann habe ich in der Halbzeitpause, ich habe es dann danach nochmal verbessert, aber dann war es schon zu spät. Dann ging schon die Meldung raus: Tor 1-0 FC Nantes, Torschütze Icardi.
Ah ja, perfekt.
Icardi.
Also Torschütze in Paris.
Torschütze falsch
Alles
und
falsch.
falsches Team. Also, das war schon ein bisschen. Vor allem, ich habe es dann gleich auf dem Handy gesehen, die Push-Up-Meldung, habe ich so gedacht: Scheiße.
Ja.
Ja, aber war im Nachhinein doch nicht
Und du
so
darfst am
schlimm.
Dienstag wieder nach Nürnberg fahren, ne? Also
Genau,
sie haben
ja.
sich noch nicht rausgeworfen. Was ja
Nee,
auch gut ist. Alles
Gott
klar.
sei Dank nicht.
Sehr gut. Frage Nummer 4. Ich mache hier einmal schnell meinen schnellen Bildschirm auf. Wie hast. Ja, leider ein Kreuzbandriss erlitten, deswegen bist du ja so sportlich selbst ein bisschen ausgebremst. Aber
Ja.
du hast jahrelang Fußball gespielt, sehr gut, erfolgreich. Was für einen Sport hättest du aber ganz gern einfach gemacht, wenn du dir irgendeiner hättest aussuchen dürfen als Kind?
Wenn es die Größe zugelassen hätte, dann auf jeden Fall Basketball.
Ja.
Aber ich bin 1,80 Meter groß und wie jeder weiß,
Mit 1,80 wird's
da
schwer.
kommt man nicht so weit, da
Wobei
muss man
Steffen
schon.
Hamann war, glaube ich, gar nicht so groß.
Nee, der war tatsächlich nicht so groß. Und bei den Adelaide Dragons hat jahrelang David Holson gespielt, der war 1,68 groß, aber war
Okay.
mit der beste Aufbauspieler in der Liga.
Ja.
Aber da muss man schon mit besonderem Talent gesegnet sein. Aber wenn ich die Größe dazu gehabt hätte, hätte ich sicherlich Basketball, Fußball vorgezogen, definitiv.
Alles klar. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Wir haben heute gar nicht über Eishockey gesprochen, aber du bist ja mittlerweile immer mehr drin im Game sozusagen.
Ja, richtig.
Ja, deine Traum-Starting Six. Fand ich super spannend, habe ich vorhin bei Dominik Cahun noch gesehen. Deswegen würde mich mal interessieren, wie würdest du deine Traumstarting Six, also mit Torhütern
besetzen. Also NHL bezogen oder DL?
Mach es, wie du möchtest. Du kannst deine Traumstarting Six angeben. Okay, von mir aus kann auch Max Ott vorne als Center spielen.
Nee, das wäre eine Katastrophe. Ich wäre wahrscheinlich mit einem Pinguin auf dem Feld. Und im Tor, nach den letzten Wochen, UC Saros von den Nashville Predators. Verteidigung, also 2-3 spielen wir.
Ja.
Roman Josi,
also auch von Nashville. Auch Brett,
genau. Dann den Verteidiger, den anderen lassen wir noch offen. Dann gehe ich vorne in die nächste.
In den Sturm.
In den Sturm. Auf der Center-Position natürlich Leon Dreiseitel, ja. Gar keine Frage. Bin ich extrem krass finde und vor dem ich echt mega Respekt habe, was der wirklich ständig aufs Eis zaubert. David Pastrnak von den Boston Bruins.
Aktuell Top-Torschütze, ich glaube über 40 Treffer dieses Jahr
schon. Ja, der hat jetzt letzte Woche die 40er-Marke erreicht. Und dann
als Winger, als Left-Winger, ja. Pastrnak ist dann rechts außen.
Ja, ja. Kapo Kako. Einfach, weil ich finde den Namen einfach so spannend und ist ein Finne und ich habe ihn letztes Jahr bei der WM ein bisschen verfolgt. Der hat mir echt mega gut gefallen.
Ja.
Und
vor der Saison an 2 gedraftet worden von den Rangers.
Genau. Und die letzte Verteidigerposition.
Du kannst natürlich auch Powerplay spielen, hast einen Stürmer hinten für den Schuss oben.
Nee, ich spiele mit 2 Verteidigern. Quinn Hughes,
okay, ja. Von Vancouver Canucks.
Ja.
Ja. Das ist doch ein sehr gutes Line-Up. Vielleicht ruft dich ja mal irgendeiner an und fragt dich nach Tipps.
Vielleicht werde ich auch bald GM von den Oilers, wer weiß.
Wer weiß das
schon. General Manager, ne?
Gut. Dann sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wir haben wie immer Spaß gehabt bei der Aufnahme. Max, ich danke dir.
Ja, ich danke dir auch.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, ich hoffe, nicht so lange.
Alles klar. Ciao. Bis dann. Ciao.